Die Gemeinde, auf ihren Reisen sind Asterix und Obelix immer wieder den armen Seeräubern begegnet. Deshalb, weil jedes Mal in jedem Asterix-Heft, wenn die Seeräuber auftauchen, wird das Schiff versenkt. Und meistens machen es Asterix und Obelix, wenn die Seeräuber sich nicht selber versenken oder die Römer ihnen zuvorkommen. Und im Ausguck des Piratenschiffes, also oben auf dem höchsten Mast, ist dann so mal so ein Ausguckskorb. Und da ist ein farbiger Seemann, der immer schauen soll dann zum Horizont, wo Feinde kommen und wo es lang geht und wie es Meer sich gerade verhält. Und immer wenn es untergeht, das Schiff, dann hat er noch so eine lateinische Weisheit, so ein Sprichwort dann für alle, das sie unbedingt brauchen. Und oft sagt er dann, O tempora, o moes, weil der kann nämlich kein R sprechen. O Zeiten, o Sitten. Die Moral in der Welt wird immer schlechter, es geht immer mehr unter. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, wird heute Morgen hoffentlich nicht versinken, wenn ich den Predigttext nach der Volksbibel lese. Habt ihr schon wieder vergessen, dass Leute, die nicht gerecht mit anderen umgehen, im Land, wo Gott das Sagen hat, nichts zu suchen haben? Darauf könnt ihr wetten, Leute. Keiner, der sexmäßig Mist macht, der irgendwelche Dinge als Ideen zu seinem Gott macht, der fremd geht, ein Stricher, Diebe, Leute, die nur hinter der Kohle her sind, Trunkenbolde, Menschen, die ständig ablästern oder Banken überfallen, keiner von denen wird bei Gott im Paradies dabei sein, wenn er so weiterlebt. So waren einige von euch früher mal drauf. Jetzt ist der ganze Dreck aber von euch abgewaschen worden und Gott hat euch berufen, er hat euch frei gemacht durch Jesus Christus. Und durch den Geist Gottes seid ihr jetzt mit Gott unterwegs. Wir dürfen alles. Das ist so ein Spruch bei euch. Den hört ihr und sagt ihr oft. Stimmt ja auch. Aber trotzdem tut euch nicht alles gut. Dieser Spruch, wir dürfen alles, darf nicht dazu missbraucht werden, dass irgendetwas plötzlich über euch Kontrolle ergreift und ihr davon süchtig werdet. Bei euch gilt die Ansage, Essen ist für den Magen und der Magen ist für das Essen. Und irgendwann wird beides vergammeln. Stimmt, das heißt aber noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper jetzt rumsündigen können und machen, was wir wollen. Auch unser Körper ist für uns von Gott geschaffen. Darum ist es Gott eben nicht egal, was wir damit machen. Gott wird mit seiner irren Power jeden von uns aus dem Tod herausholen. Hat er mit Jesus ja auch gemacht. Habt ihr nicht kapiert, dass euer Körper jetzt zu Jesus Christus gehört? Habt ihr wirklich Bock darauf, dass dieser Körper versifft wird durch den Sex mit einer Hure? Never! Oder habt ihr noch gar nicht verstanden, dass, wenn man mit einer Hure schläft, man mit ihr verschmilzt und eins wird? In dem alten Buch kann man nachlesen, beide werden miteinander verschmelzen. Wenn ihr mit Jesus lebt, dann verschmelzt ihr mit ihm und mit seinem Geist und seinem Wesen. Darum kann ich euch echt nur warnen, passt mit Sexsachen auf, die für Gott nicht okay sind. Damit ist nicht zu spaßen, denn keine Sünde hat so sehr was mit deinem Körper zu tun wie die. Ihr handelt damit im Grunde direkt gegen euch selbst, gegen euren eigenen Körper. Habt ihr vergessen, dass euer Körper wie eine Kirche für die Dynamik von Gott ist? Für seinen Heiligen Geist? Genau. Der Geist, der jetzt in euch eingezogen ist, der euch geschenkt wurde, ihr habt ihm euer Leben gegeben. Ihr gehört euch nicht mehr selbst. Gott hat fett dafür bezahlt, dass das so ist. Er hat alles für euch gegeben. Hey, mit eurem Körper so geht damit so um, dass Gott dabei groß rauskommt. Denn darüber freut er sich. O Zeiten, o Sitten. In einer christlichen Gemeinde über Hurerei zu reden und sich damit auseinanderzusetzen, ist erstmal schon ein Affront an sich. Normalerweise kümmern wir uns um Bachkantaten, um Liturgiereformen, darum, dass konfessionsverbindende Ehen immer noch nicht gemeinsam zum Abendmahl gehen können. Das sind unsere Themen. Und hier werden wir da hineingeführt, dass Kindesmissbrauch, Ausschweifung, Untreue, Geiz, Diebstahl, Einbruch unter uns vorkommen. Man bekommt den Eindruck, als wenn der Apostel seine Strategie ändert. Normalerweise spricht er immer von den Früchten des Geistes, um die Leute zu locken, sich dahin auf den Weg zu machen. Friede, Freude, Freundlichkeit, Lindigkeit, Demut, Liebe, Gastfreundschaft. Aber in Korinth, für die er diese Worte schreibt, scheint er im Zweifel zu sein, ob das bei denen etwas nützt, ob bei denen nicht einfach hardcore geredet werden muss. Er will nicht locken, sondern abschrecken. Der Pastor von St. Pauli, Sieghard Wilm, Pastor von Karo, Kiez und Schanze, hält sein Pastorat für einen verworfenen Ort. Mit Partygängern, Prostituierten, Freiern, Flaschensammlern und Flüchtlingen, Drogensüchtigen und Dealern. Mittlerweile hat er zum Glück einen drogenfreien Vorgarten in seinem Pfarrhaus, aber gegenüber auf dem Spielplatz wird weiterhin gedealt. Aber das, was ich bei ihm heraushöre, ist, er hat nicht nur eine Hoffnung für die 5000 Gemeindeglieder, die es auf St. Pauli gibt. Man höre und staune auf St. Pauli. 5000 Menschen, die einer Kirchengemeinde angehören. Darüber hinaus natürlich noch andere, die anderen Religionen zugehören und auch Menschen, die natürlich überhaupt nicht gezählt sind, weil sie ihren Glauben nicht gemeinschaftlich leben. Sondern er hat auch eine Hoffnung für all die, die nur mal ebenso an die Kirchtür klopfen und die nicht abgewiesen werden. Wie kann man das Schiff also davor bewahren, dass es sinkt? Indem man die Hölle ausmalt und sagt, darauf könnt ihr wetten, Leute, keiner, der sexmäßig missbaut, der irgendwelche Dinge oder Ideen zu seinem Gott macht, der fremdgeht, Stricherdiebe, Leute, die nur hinter der Kohle her sind, Trunkenbolde, Menschen, die ständig andere ablästern und sie berauben, keiner von denen wird mit Gott im Paradiese sein. Oder indem man den Himmel ausmalt. Das ist der gleiche Text, der gleiche Brief. So waren einige von euch früher drauf. Und jetzt ist der ganze Dreck von euch abgewaschen. Gott hat euch berufen, er hat euch frei gemacht durch Jesus Christus und durch den Geist Gottes. Seid ihr jetzt mit Gott unterwegs. Gott wird mit seiner irren Power jeden von uns aus dem Tod herausholen, hat er mit Jesus ja schließlich auch gemacht. Ich glaube, dass wir tatsächlich keine Panik haben müssen über unsere Seligkeit. Wir sollten uns aber nicht so sicher sein, dass alles, was wir tun, von Gott so behandelt wird, dass er dazu Ja und Amen sagt. Wie auch immer wir zu einer Haltung kommen, also aufgrund welcher Aussage wir unsere Art zu leben ändern, und ich will mal ein paar aufzählen. Also, ob wir reformatorisch argumentieren, der Gnade Gottes ist nichts hinzuzufügen, also kann ich weiterhin leben, wie ich will. Oder in einer modernen Argumentation, das kann man doch heute nicht mehr so sehen. Oder einfach seufzend mit Erfahrung, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Uns ist nicht alles erlaubt und wir können tatsächlich unser Verhalten ändern. Wir können es an Jesus Christus orientieren. Und das Schlimme ist dabei, dass diese Haltungen, die sagen, das geht nicht, sondern das muss weiterhin so bleiben und am Ende kommt die große Gnade Gottes und die wird alles gut machen. Also keine Panik, sage ich auch, keine Panik. Aber alle diese Haltungen führen dazu, dass Leib und Geist auseinandergenommen werden. Wer versucht, die beiden voneinander zu scheiden, der macht etwas, was unwürdig ist für den Leib. Der Mensch ist nicht einfach nur das Produkt seiner Emotionen, seiner Endorphine und was auch immer in unserem Körper herumwabert. Wir haben die Möglichkeit, uns würdig zu entscheiden und einen Willen zu haben. Dabei erleidet doch vor allem der Leib, wenn wir dem folgen, was Paulus hier sagt, die Folgen der geistigen und geistlichen Entscheidungen. Man sieht es leider einem Menschen auch an, was er getan hat. Wie das Beispiel mit dem Fremdgehen belegt. Das wird man so einfach nicht wieder los. Das haftet an, wenn man mit jemandem anderen, der nicht zu einem gehört, verschmolzen ist. Wer nur den Geist des Glaubens für fähig hält, wer nur den Geist für fähig hält zu glauben, der wird auch nicht leibhaftig auferstehen. Wer nur denkt, dass mein Geist mit Gott verschmelzen kann, der denkt für sich als einem Geistwesen, das dann auch nur geistig auferstehen wird. Das alte Glaubensbekenntnis hat es noch viel deutlicher gesagt. Es spricht von der Auferstehung des Fleisches. Wie ist die Auferstehung? Sie ist menschlich. Sie ist so, wie wir jetzt sind. Sie hat mit dem hier zu tun. Sie hat mit unserem Gesicht, unserer Person, unseren Erfahrungen zu tun. Das, was wir hier sind, wird im Himmel sein. Gott ist so stark, der kann den Körper retten. Wer es anders denkt, der ist nicht weit davon entfernt zu glauben, eigentlich könnte der Geist das sogar selber. Wenn er sich möglichst wenig mit dem Fleisch einlässt, wenn er sich möglichst idealistisch verhält, dann könnte dieser göttliche Funke unseres Geistes eigentlich sogar selber sich mit Gott verbinden und ewig leben. Kann er nicht. Unser Geist wird wie der Körper zugrunde gehen, wenn wir uns nicht mit Gott verbinden. Aber Gott hat den Menschen, den ganzen Menschen, den sündigen Konzertpianisten und die sündige Frau, die ihren Körper für Geld verkauft, den Säufer und die Diplomatin mit Dreck und Speck, mit Sünden und Fehlern vom Tod erkauft. Und durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, hat er uns selig gemacht. Er hat uns gerufen, er hat uns gewaschen, er hat uns geheiligt, er hat uns gerecht gemacht. Nichts spricht gegen uns. Keine Panik. Und deshalb sind wir wirklich frei. Wirklich frei, um in einem neuen Leben zu leben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Lebt in einer neuen Existenz. Und fallt nicht in die alten Muster zurück. Der Kollege von diesem St. Paulianer Pastor, der berichtet von der skurrilsten Szene in seinem Pfarrersleben. Da war die Kirche wieder offen und er war in der Kirche. Das war wahrscheinlich irgendwie mal an einem Sonntag nach einem Gottesdienst. Kommt ein Mann rein, alle anderen Gemeinde ist schon raus und hat 4 Nägel in der Hand. Man sah eindeutig, dass der nicht gut drauf war, der da reinkam. Und er fragte, was soll das? Also was willst du mit den 4 Nägeln? Ich muss ans Kreuz. Der Pastor hat das nicht richtig verstanden. Ich muss ans Kreuz. Und da er nicht genau wusste, was er sagen sollte, ist er mit dem, da hängt das Kreuz nicht wie bei uns, sondern oben über der zweiten Empore in die Nähe gegangen und hat da hochgeschaut und hat gesagt, schon besetzt. Da hängt schon einer. Hat der gesagt. Seine Nägel genommen und ist wieder gegangen. Und der Pastor sagt, irgendwie fühlte sich das an, als wenn der erleichtert gewesen wäre. Ich finde diesen Satz des Paulus an die Gemeinde in Korinth, an die Christen in Korinth und St. Pauli und wo auch immer, einen der am meisten bewegenden Sätze im ganzen Neuen Testament. Solche sind einige von euch gewesen. Das ist Vergangenheit. Und nun lebt in eurem neuen Leben. Amen.